Ja, vielen Dank für die Einladung nach Erfurt. Ich war schon ziemlich früh heute da und hatte Gelegenheit, ein bisschen in der Stadt rumzurollern, habe einen Roller für meinen Enkel gekauft und den durfte ich ausprobieren. Und war beeindruckt von der Stadt, sehr schön. Und ja, bin auch gespannt, ist jetzt die erste Lesung, die ich mit Luke Jochimsen zusammen machen darf. Und da freue ich mich jetzt irgendwie ganz besonders. Deswegen fange ich auch mal gleich an. Und ich beginne, also dieses Buch ist entstanden in den vielen schlaflosen Nächten, die ich hatte nach der Anzeige, nach der Anklage, wo klar war, ich muss zum Gericht, was doch eine ganz, ganz besondere Situation für mich war. Ein bisschen von der Geschichte erzähle ich ja dann auch in dem Buch. Und wo ich dann irgendwann mal nachts einfach gedacht habe, jetzt brauche ich auch nicht mehr versuchen einzuschlafen, weil ich kann eh nicht schlafen. Und dann guckt man so auf die Uhr, dann ist es 3, dann ist es 4 und man hat immer noch nicht geschlafen. Und dann irgendwann habe ich angefangen, diese Zeit zu nutzen und habe gedacht, gut, wenn ich halt wach bin, mache ich was Sinnvolles. Und in dem Fall war es auch gut, alles aufzuschreiben, weil es einfach auch so irre war für mich, was passiert ist. Ich beginne also mit dem Tag, wie ich die Ladung bekomme zum Gericht. Donnerstag, 3.8.2017. Die Ladung. Wie immer fahre ich nach der Praxis mit dem Rad nach Hause. Mein Partner ist da. Auf dem Küchentisch ein gelber Brief. Mit Stempel drauf. Er guckt mich an. Ich wollte es dir nicht sagen, wollte dir den Tag nicht versauen. Was er wieder hat, der Pessimist, denke ich. Aber ein bisschen erschrocken bin ich doch. Naja, mal schnell aufmachen, wird schon irgendwas Offizielles sein, sonst wäre er nicht so gelb. Und dann gehen mir so ein paar Gedanken durch den Kopf, was da wohl in dem Brief drin sein könnte. Und ich denke an irgendwelche Prozesse, wo ich mal irgendwie als Zeugin war. An die Anzeige von 2015 denke ich gar nicht. Ich mache den Brief auf. Und fass es nicht. Da steht das Wort Hauptverfahren. Was ist das? Strafverfahren gegen Sie wegen Werbens für den Abbruch einer Schwangerschaft. Na, den Satz kenne ich. Der taucht immer wieder auf, wenn die Anzeigen kommen. Und wenn die Verfahren dann eingestellt werden, steht das auch drauf. Sinnvoll finde ich den Satz nicht. Wegen Werbens für den Abbruch der Schwangerschaft. Wie soll man denn für einen Schwangerschaftsabbruch werben? Und warum? Aber wie sinnvoll ich den Satz finde, spielt keine Rolle. Ich habe da eine Ladung mit Datum der Zustellung drauf. Weiter unten lese ich, wenn Sie ohne genügende Entschuldigung ausbleiben, müssen Sie vorgeführt oder verhaftet werden. Das hört sich nicht gut an. Ich kann auch einen unentgeltlichen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin hinzuziehen, steht da auch noch. Das bezieht sich wahrscheinlich nicht auf mich persönlich, denke ich. Das ist sicher was Deutsches, Obligatorisches. Ich lese es nochmal und nochmal. Was steht da jetzt eigentlich? Kein Zweifel. Ich muss dahin. Ich bin nicht als Zeugin geladen, wie bisher, in den paar Fällen, in denen ich wegen meiner Arbeit die Polizei einschalten musste. Dann führe ich so ein paar Fälle auf. Es kommt ja immer auch mal wieder vor, es ist eben auch meine Wildwassertätigkeit erwähnt worden, dass es irgendwie um Gewalt in Beziehungen geht, Gewalt, sexualisierte Gewalt. Und es gibt auch immer mal wieder Situationen, wo jemand eine Frau zum Abbruch zwingen will. Und oder einmal mussten wir ein kurdisches Mädchen retten, die sich suizidieren wollte, um dem Ehrenmord in der Familie, weil das rausgekommen war, dass sie einen Abbruch hatte, zu entgehen. Die konnten wir dann über eine Einweisung in die Psychiatrie retten und da musste ich die Polizei einschalten und solche Dinge. Aber nein, um alle diese Fälle geht es nicht. Diesmal bin ich nicht als Zeugin geladen. Es gibt eine Richterin, die hat die Anklage zum Hauptverfahren zugelassen. Ich selbst bin die Angeklagte. Unfassbar. Ich verstehe es nicht. Meines Wissens wird niemand angeklagt wegen des Paragraphen. Irgendwo in Bayern musste mal jemand was zahlen, erinnere ich mich. Aber da stimmte irgendwas mit der Homepage nicht. Die Richterin kenne ich. Ich erinnere mich dunkel. Mit der habe ich vor Jahren mal bei Freunden Kaffee getrunken. Die ist doch ganz normal, denke ich. Wie kann die denn? Und was bedeutet das jetzt? Urteil? Approbation weg? Gefängnis? Und dann fällt mir halt die Anwältin ein, von der ich mich habe auch im ersten Prozess vertreten lassen. Das ist eine Strafrechtlerin aus Kiel, Frau Frommel, die mich auch schon in den ganzen Verfahren vorher immer vertreten hat, auch ein Rechtsgutachten gemacht hat, dass man eben auf eine bestimmte Art und Weise Informationen zum Schwangerschaftsabbruch ins Netz stellen konnte, nämlich dass man sagt, okay, die Frauen dürfen da nicht direkt drüber fallen über diese Informationen, sondern sie müssen per E-Mail das irgendwie abrufen. Und das war viele, viele Jahre so gängig, dass wenn man das so gemacht hat, dass man dann eben nicht, dass es quasi nie zu einem Verfahren gekommen ist. Es hat ein Verfahren in Bayreuth gegeben, wo jemand verurteilt wurde, der das eben nicht so gemacht hatte. Und ich war immer der Meinung, das ist völlig in Ordnung, was ich mache. Also es, ich bin jetzt nicht irgendwie bewusst da reingegangen, dass ich gesagt habe, so, ich will das jetzt mal ein Verfahren provozieren beim Bundesverfassungsgericht. Aber gerade weil ich mir so sicher war, ich habe immer alles ganz richtig gemacht und war immer sehr vorsichtig. Ich kannte den Paragraphen 219a im Gegensatz zu den meisten anderen. Hat es mich so besonders geärgert, als es dann plötzlich doch so war, dass sich der Umgang der Polizei und auch der Justiz mit diesem Thema doch verändert hat. Ja, und dass plötzlich eine Homepage, also meine Verfahren waren schon zweimal eingestellt worden vor 10 Jahren, dass plötzlich doch jetzt dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, wir erheben Anklage und die Richterin dann auch noch das Verfahren eröffnet hat, gerade weil ich so vorsichtig war. Und ich bin dann am nächsten Tag in die Praxis und bin noch sehr, sehr ängstlich, was so passiert in der Praxis, weil wir sind ein ganz, ganz kleines Team, immer auch irgendwie Geldnöte gehabt. Von den Abbrüchen habe ich nie wirklich gelebt, habe in der Zeit quasi vom Rettungsdienst gelebt. Und ja, und wie dann meine Praxis reagiert, das lese ich kurz vor. Sie reagieren wie immer, betroffen, gelassen. Sie stehen hinter mir. Müssen sie ja, aber es ist mehr. Meine Praxis ist auch ein bisschen meine Familie. Ich teile da fast alles. Freuden, Sorgen, Privates, Nachdenken über Politik. Oft müssen die Kolleginnen mit mir die Videos von meinen Enkeln angucken. Guck mal, der 5-Jährige hat dies und jenes gemacht, der 2-Jährige läuft hinterher. Ist das nicht lustig? Heute keine Videos. Stattdessen der gelbe Brief vom Amtsgericht. Ich bin froh, dass ich jetzt in meinem Team bin. Die ruhige, erfahrene Krankenschwester gibt mir Sicherheit. Das schaffen wir. Die beiden Jüngeren kennen das alles noch nicht so. Sie sind empört, ungläubig. Ich denke daran, dass meine sanfte, vorsichtige, gewissenhafte Krankenschwester, die erst letztes Jahr zu uns gewechselt hat, glücklich bei uns ist. Im Gegensatz zu ihrer Arbeit im Krankenhaus, wo Überbelastung das Hauptthema ist zurzeit. Ob sie jetzt Angst um ihre Stelle hat? Beide haben Kinder. Sie müssen eine Familie ernähren. Von dem bisschen Gehalt, das sie bei mir bekommen. Dann kommt unsere neue Anästhesistin, eine Frau, die ich mir gewünscht habe. In den vielen Jahren im Krankenhaus habe ich zahlreiche KollegInnen getroffen und mir vorgestellt, mit wem könntest du in deiner Praxis arbeiten. Mit vielen wäre es nicht gegangen. Die meisten hätten auch nicht gewollt, nicht in einer Abtreibungspraxis. Sie habe ich mir ausgesucht, weil sie alles hat, was wir brauchen. Sie ist freundlich, kompetent, lustig und schon nach kurzer Zeit eine Freundin geworden. Sie stammt übrigens von hier. Aber wir müssen zusammenfinden, Strukturen der Zusammenarbeit schaffen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung über das Geld. Wie ist es für uns beide gerecht? Letzte Woche hatten wir Streit deswegen. Jetzt nimmt sie mich in den Arm. Christina, ich stehe zu dir. Ich kann dir auch Geld leihen. Wir schaffen das. Das war also so die erste Begegnung in der Praxis, wo ich mit dieser ersten Angst und dieser Bedrohung einfach aufgenommen worden bin und gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Und dann kam mein Geburtstag, wo ich das einfach ein paar Freunden dann erzählt habe. Und wo ich dann zum ersten Mal wahrgenommen habe, dass die Menschen auf diese Art, dass sie sagen, das ist nicht dein Problem, sondern das ist ja ungeheuerlich, reagieren. Und mir dann auch ein Freund schon Unterstützung angeboten hat, also wenn ich in Geldnot komme. Und eine andere Freundin zufällig da war, die mit dem Deutschen Juristinnenbund viel gemacht hat, zu Mutterschutzgesetzen politisch gearbeitet hat und die gesagt hat, gib mir da Informationen zu, ich bringe das jetzt bei uns wir kümmern uns darum. Ich dachte, hä, ihr kümmert euch darum? Und da war ja noch nicht zu rechnen, was so jetzt alles passiert. Ja? Also, dass da eine Bewegung entstand, die gab es ja noch nicht. Also keiner wusste das. Und diese Tendenz so irgendwie, ich will, dass das alles nicht wahr ist, ich will damit nicht in die Öffentlichkeit, das war ja auch alles in mir. Es war ja nicht sofort klar, dass ich dachte, so, ich gründe jetzt mal eine Frauenbewegung und wir machen jetzt mal was gegen den 219a. Auf den Gedanken, so weit war ich damals noch nicht. Aber diese erste Begegnung mit den anderen und deren Entsetzen, deren Empörung hat mir irgendwie dann zunehmend mehr gezeigt, dass es ein Thema ist, was eben die Gesellschaft angeht und was gar nicht mich angeht. Ja. Und irgendwann kam dann zunehmend mehr dieses, so, und jetzt reicht's. Also jetzt kann man nicht mehr fliehen. Wenn man so von hinten angegriffen wird, so denunziatorisch, jetzt muss man sich rumdrehen und sagen, es reicht. Ja. Und daraus ist dann auch so die Idee entstanden, die Petition zu starten. Und das lese ich mal vor, weil das ist so ein bisschen lustig auch noch irgendwie, wie ich dann die Petition bei Change.org gestartet habe. Ich habe dann so gedacht, also ich brauche jetzt jemanden, der bei Facebook ist, ja, weil ich war ja damals nicht irgendwie mit Social Media und kannte auch nicht so viele Leute, das ist halt eben eine andere Generation und den habe ich überlegt, wer könnte das sein und dann fällt mir Petra ein. Mit der hatte ich zusammen, also in der Reittherapie viele Jahre gearbeitet, wir hatten uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren und Petra ist Lektorin in der Gießener Allgemeinen Zeitung und Petra ist so wirklich Lektorin durch und durch in ihrer Person. Also wir hatten zusammen diese Reitfahrtprüfung gemacht mal. Ich war dran als Prüfling und ging um irgend so ein pädagogisches Thema. Sie hatte damals Pädagogik studiert und sie verbessert mich in meiner Prüfung. Ja, fand ich jetzt schon ziemlich ungeheuerlich, war ich auch ein bisschen sauer auf sie. Aber das ist so typisch Petra. Und als ich dann mit meiner Facharzturkunde nach Hause kam und wir schon so ein bisschen Sekt trinken wollten, kam sie etwas später. Und statt nur mit mir zu feiern, sagt sie, das ist ein Fehler in der Urkunde. Ja. Stimmte auch, also war ein Fehler drin. Das ist also Petra. Also Petra, wie geht das, wenn man über Facebook was öffentlich machen will? Unterschriftenlisten auf Papier, so wie früher, macht man wohl heute nicht mehr, oder? Sie lacht, ach was, das geht heute über Change.org. Ach ja, was ist das? Erklär es mir. Bist du am PC? Ja, bin ich. Okay, wir öffnen jeweils das Programm von Change.org. Da steht... Eine Kampagne starten. Da kann ich den Text eingeben. Den Text, der war entstanden, weil eben diese Frau zum Deutschen Juristinnenbund einen Text mitnehmen wollte und eine andere Frau an die Hessische Ärztekammer eine Eingabe machen wollte. Und viele hatten an dem Text rumkorrigiert, der wäre so unpolitisch und ich müsste doch was fordern. Und ich habe immer gedacht, naja, ich muss jetzt einfach nur erzählen, was mir passiert ist und war so ein bisschen vorsichtig erst. Und in diesem Moment war da aber so ein Text entstanden und ich lege den also Petra vor und dann frage ich, ist der okay, findest du? Und sie sagt, ja, der ist okay. Das fand ich also erstaunlich, dann war der also wirklich durchgegangen. Also gut, der Text ist drin. An wen richte ich die Petition? Nicht kleckern, sondern klotzen, sagt sie. Schreib hin, Deutscher Bundestag. Das kommt mir sehr hochgegriffen vor. Aber wer sonst sollte so ein Gesetz ändern können? Also gut, an den Deutschen Bundestag. Es war für mich unglaublich damals. Ja, also jetzt, ne, du bist Politikerin. Aber so jemand wie ich, ne, da in Gießen vom Dorf, ja. Aber wenn Petra sagt, schreib an den Deutschen Bundestag, mache ich das natürlich. Ne? Gut. Okay, Foto? Nein, auf keinen Fall. Es reicht, dass mein Name überall zu sehen sein wird und ich auch in der Taz schon mit meinem Namen war. Ich hatte da ein Interview schon mit der Taz gegeben, aber ohne Foto. Ja. Bloß nicht wieder so eine Öffentlichkeit wie vor 30 Jahren, als die Kinder noch klein waren und es in der Nachbarschaft hieß, die Hähnel ist wieder im Fernsehen. Das hat damit zu tun, dass ich vor 30 Jahren schon, als wir in Gießen die Möglichkeit schaffen wollten, Abbrüche zu machen. Wir hatten ja eine ganz andere Regelung. In der DDR gab es ja die Fristenregelung und die Krankenhäuser mussten Abbrüche machen. In der BRD gab es die Indikationslösung, also ein Arzt musste so eine Erlaubnis geben und dann die Beratungsstelle. Und dann gab es eben keine Kliniken oder Ärzte, die Abbrüche gemacht haben. Und bei uns führte das dazu, dass die Frauen schon weit fahren mussten. Und wir haben dann so ein Zentrum geschaffen. Und was ich nicht wusste damals, war, dass wir in Gießen eine sehr starke evangelikale Gruppierung haben, die dann einen Shitstorm damals schon über mich quasi ergossen haben. Und da war ich eben Mutter von zwei kleinen Kindern und das war eine Katastrophe, ja. Und auch eben natürlich vor allem Medien völlig unerfahren. Aber das alles ist mir jetzt zugute gekommen, weil ich schon so ein bisschen wusste, was auf mich zukommen wird. Aber anfangs wollte ich halt nicht mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit. So, die Petition ist online. Das Ganze hat keine 5 Minuten gedauert. Und was passiert jetzt? Das verbreitet sich viral. Mir fällt plötzlich die Gutenberg-Geschichte mit der abgekupferten Promotionsarbeit ein. Und wie schnell das ging damals. Man hat sowas wohl später nicht mehr in der Hand mit den neuen Medien, denke ich. Ja, und als ich dann nach Hause komme, klingelt es schon an der Haustür. Draußen steht eine Frau mit Hund, die ich vom Spazierengehen kenne. Frau Hennel, ich habe Ihnen schon aufs Band gesprochen, aber dann fiel mir ein, dass Sie mit meinem Namen nichts anfangen können. Ich wollte nur sagen, wie wichtig ich das finde und dass ich Sie unterstütze. Sie hat es über eine Frau aus dem Reitverein erfahren. Ich hatte das so an 30 Adressen weitergegeben und komme nach Hause und dann passierte das schon. Sie habe schon 10 weitere Kollegen geworben und mit einigen, die nicht gleich unterschreiben wollten, Diskussionen über Schwangerschaftsabbrüche geführt. Sie kenne mich doch, mein jahrelanges Engagement für Kinder mit Handicap und so weiter. Und dann kommt später eine SMS, es sind schon 100 Stimmen. Und das glaube ich nicht, so viele. Und ich bekomme die erste Ahnung von dem Lauffeuer, das ich entfacht habe. Es sind ja dann bis zu der Unterschriftenübergabe beim Bundestag nachher 150.000 geworden. Und je mehr das dann so wurde, desto mehr wurde mir klar, welche Macht das auch entfaltet. Und desto mehr war dann auch klar, dass die Abtreibungsgegner reagieren werden, was sie ja auch getan haben und ja auch immer noch tun. Genau, dann habe ich das erste Interview in der Praxis gemacht, was für mich auch ein Riesenschritt war, weil wir sprachen vorhin gerade darüber, dass ich immer versuche, auch die Frauen oder Paare oder Familien, die in die Praxis kommen, zu schützen. Und ich hätte niemals mir vorgestellt, dass ich da irgendwie Presse reinlasse in meine Praxis, ja. Und irgendwann habe ich dann später, als die Abtreibungsgegner vor der Tür waren, das war an dem Tag, wo ich abends bei Anne Will war, kam dann einer von Spiegel TV und hat dann in der Praxis gedreht, während vorne noch irgendwie Frauen saßen, den haben wir in die Küche geschleust, so. Das hätte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können, ja. Aber hier das erste Interview mit einem Redakteur, das beschreibe ich mal kurz, auch was mir da so durch den Kopf ging. Daniel Majic von der Frankfurter Rundschau ruft an. Er sei wohl schon ein bisschen spät dran. Wie bitte? Die Petition ist doch erst 2 Tage im Netz. Er hat es über Twitter oder Facebook mitbekommen. Das also meint Petra mit viral. Wir verabreden ein Interview für den nächsten Dienstag. Er kommt gerne in die Praxis. Das ist praktisch für mich, aber auch ein bisschen komisch. Die Praxis ist ein geschützter Raum. Hierher kommen Kranke und Frauen, die nicht krank sind, aber ungewollt schwanger und ein Kind nicht bekommen können oder wollen. Die Räume, wenn sie sprechen könnten, hätten viele Geschichten zu erzählen, von schweren Schicksalen zu berichten. Immer wieder fließen hier Tränen. Aber noch mehr hätten die Räume zu berichten über die Dankbarkeit der Frauen, die, bis sie bei uns landen, oft schon Diskriminierung, Unverständnis, mangelnde Aufklärung, Verzögerungstaktiken hinter sich haben. Viele sind auf die Internetseiten der Abtreibungsgegner geraten. Sie weinen nicht nur über den Abbruch. Sie weinen aus Wut und Verzweiflung über die Art, wie sie behandelt werden in einer Gesellschaft, die sie alleine lässt. Traurig und befreit zugleich. So heißt der Titel eines Buches, das im Familienplanungszentrum Hamburg erschienen ist. Und so fühlen die Frauen sich nach einem Abbruch. Zu dem Termin mit Herrn Majic werden zum Glück keine Frauen da sein. Die Wände werden nicht sprechen. Nur ich werde sprechen. Und das war dann der Beginn von einer ja, von einer Lawine von Pressearbeit, die ich gemacht habe. Und in dem Moment, wo wir eine staatliche Zensur haben, und der Paragraph 219a ist ja ein Sprechverbot von Fachleuten zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Das ist ja ein Paragraph nur gegen die, die damit einen Vermögensvorteil haben, also damit Geld verdienen. Das heißt, wir Ärztinnen und Ärzte dürfen nicht informieren, während die Abtreibungsgegner zum Beispiel schreiben dürfen, was sie wollen über Abtreibung. Und in dem Moment hat die Presse doch ganz genau sofort erkannt, dass es die Aufgabe der vierten Gewalt ist, an dieser Stelle für Öffentlichkeit zu schaffen. So würde ich es jetzt mal, was ich dann gelernt habe, was da passiert ist. Und die Presse waren dann eben auch diejenigen, die es ganz, ganz schnell aufgegriffen haben und dieses ganz, also dieses Lauffeuer mit unterstützt haben, dass es nachher wirklich überall Thema war. Genau. Und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, was bedeutet Sprache? Als ich auch merke, es geht um ein Tabu, ja, also einmal das Informationsverbot, aber auch das gesellschaftliche Tabu, ja, alle wissen von dem Thema Abtreibung, aber wir dürfen nicht drüber sprechen. Und das eben, wenn man ein Tabu brechen will, muss man sprechen. So. Und das lese ich kurz auch. Die Macht der Sprache. Durch die vielen Gespräche mit MedienvertreterInnen denke ich zunehmend über den Gebrauch der Sprache nach. Wie formuliere ich am besten, wenn ich etwas erklären will? Immer deutlicher wird mir, wie die Gegner die Felder für sich besetzt haben. Sie sprechen beispielsweise von Abtreibungsgegnern. Ein Unwort für mich. Wer, bitteschön, ist denn allen Ernstes für Abtreibung? Am allerwenigsten doch in der Regel die betroffene Frau. Meiner Erfahrung nach gibt es meist mindestens einen Menschen, der wahrhaftig und glaubwürdig gegen die Abtreibung ist. Das ist die Frau selbst. Sie wünscht sich oft sehnlichst einen anderen Weg, aber den gibt es für sie nicht. Der Schwangerschaftsabbruch ist die einzige Lösung in ihrer momentanen Situation. Das nächste Unwort ist Lebensschutz. Die selbsternannten Abtreibungsgegner behaupten, sie wollen ungeborenes Leben schützen, gefährden aber das Leben der Frauen und verhindern keine einzige Abtreibung. In Ländern, in denen Abbrüche illegal durchgeführt werden, denn darauf laufen ihre Forderungen ja letztlich hinaus, leiden unzählige Frauen an gesundheitlichen Folgen, verlieren ihre Fruchtbarkeit oder sterben. Am meisten wehgetan hat mir immer das Wort Babykaust. Das Thema treibt mich um, seit die Abtreibungsgegner den Holocaust-Vergleich erstmals aufgebracht haben, also seit 30 Jahren. Es verletzt mich auf zwei Ebenen zutiefst. Die eine ist, wenn ich mich mit den Opfern identifiziere, und das mache ich ja, indem ich seit über 20 Jahren in der Klezmer-Gruppe auch Lieder aus den Ghettos und Lagern singe, dann ist dieser Vergleich unerträglich. Auf der anderen Seite wird mir als Abtreibungsärztin unterstellt, dass ich Täterin sei, und zwar eine schlimmere als die Nazis. Auch das kann und will ich nicht hinnehmen. Also wer das nicht kennt, auf dieser Website Babykaust hat man dieses Tor von Auschwitz und daneben eine Frau auf dem Günststuhl liegen, und die Argumentation ist immer, Abtreibungen sind schlimmer als der Holocaust. Ja. Dann kommt noch so ein ganz lustiges Kapitel, aber das lasse ich jetzt mal weg, weil wir ja dann zum Prozess kommen wollen. Da gab es dann diese Situation, das heißt der Saal im Amtsgericht, wo dann so langsam klar wird, was für ein großes Ding das wird und dass Leute aus ganz Deutschland anreisen werden und die Leute beim Gericht in Gießen das überhaupt nicht begriffen haben und so ein Saal von 20 Personen dann quasi zur Verfügung gestellt haben. Und das ja, das war im Grunde jetzt bei allen Prozessen, also auch in Kassel, auch in Berlin, auch in Hamburg beim Prozess, den der Jannik Hendricks, also der Anzeigerstatter, der letztlich hier zu diesem Prozess geführt hat, der hat ja dann versucht, Kerstin Artus zu verklagen, weil sie seinen Namen öffentlich gemacht hatte. Und das ist auch eine ganz spannende juristische Auseinandersetzung gewesen, wo aber auch das Gericht dann gesagt hat, nee, der hat sich so eingemischt in die Öffentlichkeit, das ist eine öffentliche Person, der hat jetzt nicht mehr die also die Schutzrechte, die jemand hat, der sich nicht so in die Politik einmischt. Und es ist, man darf den Namen also öffentlich nennen. Also ich bin 4-mal von Klaus Günther Ann angezeigt worden, dem Betreiber der Website Babycoast, und einmal eben von Jannik Hendricks, wo dann aber hier das zu diesem Prozess kam. Und der Staatsanwalt, was ich aber erst später erfahren habe, hatte das Verfahren eingestellt. Und Jannik Hendricks hat dann nachgelegt, das liegt mir also alles vor jetzt inzwischen, aber zum Prozess hatte ich das alles noch nicht, weil die Frau Frommel nicht so ordentlich gearbeitet hatte. Und da hat der dann gesagt, nee, das geht nicht, Sie können die Frau Hähnel nicht, Sie können das nicht einstellen. Ich melde das der Generalstaatsanwaltschaft. Ja, also hat dem Druck gemacht und hat dem diese juristischen Argumente von Bayreuth vorgelegt, wonach, also der Staatsanwalt hatte tatsächlich argumentiert, das ist doch keine Werbung, was die Hähnel macht, ja, kann man doch nicht als Werbung verurteilen. Und er hat gesagt, doch, die Sache, also die Information muss man als Werbung betrachten, nach dem 219a, da werden wir vielleicht später noch drüber diskutieren, über diese Unlogik in den Paragraphen. Und daraufhin hatte dann der Staatsanwalt das Verfahren doch wieder aufgenommen. Aber ich denke jetzt noch, als ich da zu dem Prozess dann komme, das ist ein einer von den also Abtreibungsgegnern quasi, weil ich es gar nicht verstehen konnte, also dass jemand so denkt. Und der dachte auch wirklich gar nicht so. So, dann lese ich jetzt den 24.11.2017, der Prozess. Dazu muss ich sagen, dass es dann wirklich in den Tagen vor dem Prozess auch in mir sehr aufwühlend war, also diese ganze schlaflosen Nächte, diese ganze Pressearbeit, dieses, dass ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt, dass ich so langsam begriffen habe, wenn ich was wirklich verändern will, und dann war klar, es gibt einen politischen und einen juristischen Weg, und falls der politische nicht klappt, muss es der juristische sein, dann muss ich verurteilt werden. Also ich dachte am Anfang immer noch, wäre schön, wenn ich freigesprochen werde und dann ist es halt ein Präzedenzfall und dann können alle anderen Ärzte auch so eine Homepage machen und dann ist mal gut. Aber irgendwann war relativ klar, wenn das wirklich beim Bundesverfassungsgericht mal endgültig geklärt werden muss, muss ich verurteilt werden. Es geht einfach nicht anders. Aber ich wusste halt gar nicht, was auf mich zukommt. Und diese Nacht war dann die erste, wo ich wirklich gar nicht schlafen konnte. Und dann kennen das vielleicht einige, wenn man so dann nachts liegt und dann freut man sich so, wenn es hell wird, weil man dann aufstehen kann. So eine Nacht war das. Endlich kommt der Morgen. Ich kann laufen gehen, nochmal alleine sein, frühstücken. Die Kleidungsfrage ist geklärt. Ich ziehe auch die schwarzen Barfußstiefel an, die gerade noch rechtzeitig aus Dresden gekommen sind. Weil ich jetzt einen Rock trage, hatte ich befürchtet, mit Absatzschuhen womöglich vor allen Leuten und laufenden Kameras zu stolpern. Außerdem könnte ich in eine Situation geraten, wo ich schnell sein muss. Wer weiß, wie die Polizei mich wird schützen können. Damit war klar, ich brauche diese Schuhe, mit denen ich richtig rennen kann, wenn es sein muss. Die Frau aus dem Laden in Dresden erinnerte sich am Telefon sofort an mich. Sie haben doch den 3. Platz in ihrer Altersklasse gemacht, ja. Und wissen Sie, ich habe auch mein 3. Kind damals nicht bekommen können. Ich fahre mit meinem Musikerfreund nach Gießen. Am Parkhaus soll das Treffen mit dem Fernsehen und der Polizei stattfinden. Als ich um Polizeischutz bat, habe ich auch erfahren, wer mich angezeigt hat. Es war nicht Günther Ann von der Website Babycoast. Es war ein Jannik Hendricks, Mathematikstudent aus Kleve. Warum hat meine Anwältin mir bloß eine Fehlinformation gegeben, die ich obendrein an die Presse weitergereicht habe? Ich sehe das Auto mit meinen Kolleginnen vor der Praxis und renne quer durchs Parkhaus hinterher. Ich muss sie erreichen, bevor ich mich der Öffentlichkeit stelle. Ich kann jetzt auf keinen Fall alleine sein. Dann geht es raus. Jetzt stark sein. Begrüßung. Die PolizistInnen sind kooperativ. Ich muss vor die Kamera. Der Satz, ich bin Ärztin und ich möchte das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch, wird später wieder und wieder über die Bildschirme flattern. Ich denke an meinen Polizistenfreund, der mir sagte, du brauchst ein Mantra. Dieser Satz scheint das Mantra zu sein. Es ist der Kern. Sogar im Gehen wird noch gefilmt und interviewt. Ich fühle mich wie im Film. Vor dem Gerichtsgebäude stehen Menschen. Nicht so viele, wie ich dachte, aber eine größere Gruppe. Die Abtreibungsgegner sind nicht da. Die Kundgebung ist gut organisiert. Kersten Artus ist perfekt. Es werden sehr gute Reden gehalten. Ich verstehe nicht alles und erinnere nicht alles. Mein Denken ist eingeengt. Die Situation ist unbekannt, unglaublich, unfassbar. Und bis zum Schluss bleibt neben der Angst vor einem Übergriff eines verrückten Abtreibungsgegners auch die Angst meines Sohnes präsent. Es könnte womöglich doch mit einer Gefängnisstrafe enden. Das Gefängnis liegt dem Gericht übrigens direkt gegenüber. Ich kann die hohe Mauer mit dem Stacheldraht sehen, praktisch. Ich habe mir über diese Tatsache bisher nie Gedanken gemacht. Ich sehe bekannte Gesichter, darunter Menschen, die ich vor vielen Jahren gut kannte. Aus ganz Deutschland sind sie angereist. Elisabeth Faber, die ehemalige Kreisfrauenbeauftragte, spricht als eine der Ersten. Sie bezeichnet die Abtreibungsgegner als unchristlich. ChristInnen müssten sich dagegen wehren. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, wenn Jesus heute leben würde, er wäre auf unserer Seite, dessen bin ich mir sicher. Das Pharisäertum, das war nicht seine Welt. Es sprechen Politikerinnen, Cornelia Möhring und Christine Buchholz von den Linken, Ole Schaufs von den Grünen, der SPD-Bundestagskandidat Matthias Körner und die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Sie sagt, sie hoffe, dass Gießen keinen schlechten Eindruck machen wird. Dass sie mich und mein soziales Engagement seit Jahren kennt und ich viel für die Stadt getan habe. Jemand reicht mir einen Strauß mit roten Nelken und einer Karte. Danke, Christina. Später denke ich, es ist doch keine Hochzeit, ich kann doch hier nicht mit den Blumen stehen und gebe sie meiner Krankenschwester. Ich bedanke mich bei der OB für ihre Rede, wir umarmen uns. Das Foto mit den Blumen und das Foto mit der Umarmung waren am nächsten Tag auf den beiden Gießener Tageszeitungen vorne auf dem Titel. Und da habe ich begriffen, dass die Presse mich, obwohl ich verurteilt war, zur Siegerin schon quasi in dem Geschehen gekürt hat. Dann spricht Neidhard Dahlen von der Lagergemeinschaft Auschwitz, über Auschwitz. Obwohl ich weiß, was jetzt kommt, trifft es mich wie ein Hammerschlag. Ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Viele weinen. Das ist der Holocaust, ja. Und der hat mit dem Thema Abtreibung nicht das Geringste zu tun. Nur die Klänge der Klarinette können die Situation jetzt retten. Ich kenne das von unzähligen Konzerten, die ich mit meinem Klarinettenfreund gemacht habe. Dass er hier spielt, hatte ich mir gewünscht. Ich wusste, es wird mir Kraft geben für den Gang ins Gericht. Ich gehe in den Saal. Mein Platz ist vorne. Hinten wäre mir lieber gewesen. Freundinnen sind da, Verwandte, Kolleginnen. Alleine bin ich nicht. Das tut mir gut. Draußen stehen noch alle, die nicht mehr reingekommen sind. Zu guter Letzt hatten sie Karten vergeben. Die gesamte Presse ist da, die meisten kenne ich. Später werden sie aufstöhnen, wenn der Staatsanwalt nicht weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Vom Prozess selbst weiß ich nicht mehr viel. Ich erinnere, dass niemand ein Brot dabei hatte und ich von allen Süßigkeiten bekam. Vom morgendlichen Laufen hatte ich Hunger. Manche Presseleute sind so höflich, mich nicht zu fotografieren, während ich esse. Die machen ja dann immer die Fotos, bevor es losgeht, und ich hatte da immer irgendwas im Mund. Monate später entdecke ich allerdings auch immer wieder das Bild, auf dem ich kauend neben Monika Frommel sitze. Frommel sagt, die Presse liebt es, wenn wir zwei uns gut verstehen. Sollen wir uns küssen, scherze ich. Sie hatte mir in der Nacht die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, sie legt das Mandat nieder, wenn ich mich nicht so verhalte, wie sie wollte, nämlich nicht sprechen im Prozess und danach auch nicht mehr mit der Presse reden. Und da ich sonst keine Anwältin noch in der Nacht gekriegt hätte, habe ich das auch gemacht. Aber es war klar, dass das so nicht weitergeht mit uns. Deswegen wäre der Kuss was ganz Besonderes gewesen. Ist aber nicht dazu gekommen. Über den Inhalt des Prozesses kann ich nicht viel schreiben. Es war unsäglich. Nach einigen Minuten merke ich, dass ich verurteilt werde. Die Stimmung der Richterin sagt es mir ganz deutlich. Je mehr die Anwältin doziert, je öfter sie die Richterin unhöflich unterbricht, desto klarer wird die Situation. Es geht nicht wirklich um Inhalte, darum, ob ich sachlich informiert habe. Auch wenn hier in aller Öffentlichkeit Teile meiner Informationen zum Schwangerschaftsabbruch verlesen werden. Skurril ist das, wo doch alles geheim bleiben soll. Der Prozess ist eher ein Schlagabtausch. Ob der Staatsanwalt wirklich glaubt, was er da sagt? Dass ich den Wettbewerbsvorteil in Gießen ausnutzen würde, da ich die Einzige bin, die Abbrüche durchführt? Kann man die Wahrheit so verdrehen? Wenn alle anderen Abbrüche machen würden, wäre doch das Problem gelöst. Dann könnten die Frauen überall hingehen, die Vermittlung der Adressen spielte gar keine Rolle mehr und ich müsste die ganzen Abbrüche nicht machen. Will er das nicht sehen? In der Pause sage ich, Ohnsorgtheater ist nichts dagegen. Ich wünsche mir den Prozess unzensiert direkt ins nächste Kabarett. Dann kommt die Urteilsverkündung. Ich werde tatsächlich verurteilt. Zu 6.000 Euro Geldstrafe. Das Unglaubliche passiert. Irgendwie scheint die Tatsache nach draußen gedrungen zu sein, denn vom Vorplatz ertönt ein Pfeifkonzert und Geschrei. Ich empfinde die Situation als surreal. Während draußen die Leute, mehrheitlich Frauen, schreien, spricht drinnen die Richterin in ihrer Urteilsbegründung von hormonellen Störungen, unter denen Frauen während der Schwangerschaft leiden, weshalb sie vor sich selbst geschützt werden müssten. Ein altbekanntes, absurdes Abtreibungsgegner-Argument. Ich weiß nicht, ob ich heulen, lachen oder stolz sein soll. Dann kommt die Aufzeichnung meiner Cousine, die so eine Art Protokoll versucht hat. Meine Cousine ist auch Soziologin und sie unterzeichnet ihre persönlichen Aufzeichnungen mit den Worten: Gewalt, die von weit her kommt und als unerledigte Vergangenheit weiterwirkt, obwohl sie häufig alle Spuren ihrer Herkunft zu verwischen trachtet.
Nach diesem Text hat man das natürlich nicht leicht mit einem Vorwort, aber ich glaube, dass das Vorwort einige Informationen liefert, die man zu dieser sehr heroischen Geschichte wissen muss. Die Adresse oder das Recht auf Information. Ehrlich gesagt, den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch kannte ich gar nicht. Wusste nichts von ihm und über ihn bis zur Causa Christina Hähnel im Jahr 2017-2018. Ich kannte immer nur den Paragraphen 218. In den dunklen 60er Jahren, als ich in Hamburg als junge Frau auf der Suche nach einer Adresse war, wie das damals hieß. Hast du eine Adresse? Kennen Sie jemand? Wo? Wie viel? Den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch kannte ich also und sollte ihn noch genauer kennen und verstehen lernen, als ich mich 1971 zusammen mit Hunderten, dann Tausenden und schließlich Millionen Frauen und Männern auch gegen ihn zur Wehr setzte und öffentlich machte, ich habe abgetrieben und den politischen Kampf aufnahm. Und wenn ich diesen Kampf gegen den Paragraphen 218 seit 1971 nicht selbst erlebt und mitgemacht hätte, mit den Selbstbezichtigungen, Demonstrationen, Petitionen, Kundgebungen, Buchveröffentlichungen, Debatten, Fernsehfilmen, Reisen nach Holland, ich würde es einfach nicht glauben, dass jetzt nach fast 50 Jahren die ganze Geschichte wieder von vorne anfängt. Mit dem Paragraphen 219a, den wir damals in unserem Kampf wohl übersehen haben. Ja, es geht wieder los mit der Hatz auf Ärztinnen und Ärzte, der Verlogenheit ihrer Standesvertretung, der Justizschizophrenie samt Willkür, den Märchen vom Dammbruch der Moral und der drohenden Gefahr für den Schutz des Lebens, mit der Unmenschlichkeit gegenüber Frauen und dem Verrat einer sozialdemokratischen Regierungspolitik, die angeblich anders handeln möchte, aber nicht kann, aus Rücksicht auf die CDU-CSU. Im Jahr 2018 sind wir wieder da, wo wir längst glaubten, nie wieder hinzumüssen. Und weil das so ist, muss ich auf die nun fast 50 währende Reformgeschichte des Paragraphen 218 in diesem Land noch einmal eingehen. 1971, 1974, 1976, 1992, 1995 sind die Daten und Stationen eines zivilen Kampfes gegen ein uraltes Strafrecht, das Frauen in ihrer Existenz trifft wie kein anderes und mit ihnen helfende Ärzte. Es ist eine zweigeteilte Geschichte, denn der Massenaufstand der Frauen ab 1971 und die 1974 per Gesetz kurzfristig erkämpfte Straffreiheit in den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft, die 1976 vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde und zu einer Indikationsregelung führte, war eine Sache der alten Bundesrepublik. Der Kampf endete in einem faulen Kompromiss, der allerdings praktisch jedes Jahr tausenden Frauen außerhalb der Illegalität die Möglichkeit gab, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Im Grundsatz allerdings war der Kampf verloren. Von ersatzloser Streichung des Strafparagraphen keine Spur. Es gibt nicht mal Straffreiheit, zumindest innerhalb einer Frist. 14 Jahre lief das so in der Bundesrepublik. Dann kam die Wende und siehe da, in der DDR galt anderes Recht. Frauen konnten während der ersten 3 Monate der Schwangerschaft abtreiben, ohne Rechtfertigung, ohne Begründung. Diese Justizschizophrenie musste nun laut Einigungsvertrag aufgelöst werden. Ein schöner Schock für den Westen und den Osten und ein unerwartetes Geschenk für die bundesrepublikanischen Frauen, die des Kampfes längst müde geworden waren und aufgegeben hatten. Und so kam es 1992, 18 Jahre nach der ersten erbitterten Bundestagsdebatte zum Paragraphen 218 im neuen Bundestag in Bonn, wieder zu einer Parlamentsauseinandersetzung, die ihresgleichen suchte. 109 Reden in 16 Stunden. Schon damals fing alles wieder von vorne an. Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im März 2018. Es waren vor allem männliche Unionsabgeordnete, die es als ihre Aufgabe ansahen, die Menschenrechte der ungeborenen Kinder zu verteidigen. In manchen dieser Reden erschien die Frau als Gewalttäterin, die sich zur Herrin über Tod und Leben macht. Abtreibungszahlen in Deutschland seien Holocaust-Zahlen, die angesichts der deutschen Geschichte bleischwer auf dem Gewissen der Politiker lasten, wenn wir diese Todeslawine nicht stoppen. Originalton 1992. Am Ende der Debatte setzte sich der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf durch, der die Fristen wie in der DDR gelten ließ, nach einer vorherigen Beratung. Aber 284 Unionsabgeordnete und die bayerische Landesregierung riefen das Verfassungsgericht an. Und dieses kassierte nun auch dieses Wiedervereinigungsgesetz. 1995 wurde eine neue Justizschizophrenie geschaffen. Wenn keine Indikation vorliegt, kann die Frau in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft abtreiben, nach einer Beratung. Sie handelt dann rechtswidrig, bleibt aber straffrei. Bedingung, die Abtreibung muss von einem Arzt vorgenommen werden. Es gibt also einen staatlichen Auftrag an die Ärzte. So, und jetzt kommt der Paragraph 219.1, Spiel, dessen Existenz innerhalb dieser Reformgeschichte des Paragraphen 218 irgendwie unbeachtet geblieben war. Denn wie das Bundesverfassungsgericht im Mai 2006, also 11 Jahre nach der letzten Reform des Paragraphen 218 und 11 Jahre vor der Causa Hähnel feststellte, wenn die Rechtsordnung Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärzte eröffnet, muss es dem Arzt auch ohne negative Folgen für ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen seine Dienste in Anspruch nehmen können. Wie kann dann aber die sachliche und fachliche, nicht die werbende, öffentliche Information über legale Schwangerschaftsabbrüche durch Ärzte unter Strafe gestellt werden, wie es der Paragraph 219a Strafgesetzbuch fordert. Die Causa Hähnel hat uns gezeigt, dass das geht. Und zwar nicht nur in diesem einen Fall. Als die Linke als erste Bundestagsfraktion im November 2017 einen Gesetzentwurf zur Abschaffung bzw. Änderung des 219a vorlegte, verwies sie auf die zunehmende Zahl der Anzeigen in letzter Zeit. Schwankte die Zahl der Anzeigen über Jahre hinweg noch zwischen 2 und 14 pro Jahr, so weisen die polizeilichen Kriminalstatistiken für 2015 schon 27 und für 2016 sogar 35 erfasste Fälle aus. Der Gesetzentwurf der Linken zur Aufhebung bzw. Änderung des Paragraphen 219a steht immer noch zur Debatte, wie ein ähnlicher in der Fraktion der Grünen und ein nicht ganz so ähnlicher in der Fraktion der FDP und dann noch ein zurückgezogener der SPD. Das Parlament verschiebt und verschiebt die Befassung. Das Vorwort stammt aus dem Jahr 2018. Die alte, frauenfeindliche Justizschizophrenie dauert an. Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, sagte, Zitat, unter Verweis auf den Schutz des ungeborenen Lebens, dass es mit seiner Partei keine Änderung des Paragraphen 219a geben werde. Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte, sollte es Informationslücken für schwangere Frauen geben, wird man sicher eine Lösung für einen besseren Zugang finden. Irgendwann, irgendwie, sollte es so sein. Sie weiß es ganz genau, was es da gibt. Der Ärztetag hat sich im Mai 2018 auf eine ebenfalls schizophrene Entschließung verständigt. Zitat aus dem Ärzteblatt. Für eine Stärkung der neutralen Information, der individuellen Beratung und der Hilfeleistung für Frauen gegen die Kriminalisierung und strafrechtliche Verurteilung von Ärzten, wie in der Vergangenheit geschehen, und auch gegen eine Streichung oder Einschränkung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch. Alles wie gehabt, alles wie es war. Am 24. Oktober 2018 stellte die Linksfraktion im Weimarer Stadtrat eine Anfrage an die Stadtverwaltung. Welche Frauenarztpraxen in Weimar führen Interruptionen durch und wie erfolgen die im Vorfeld notwendigen Beratungen? Antwort: In Weimar findet die Beratung in der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Profamilia-Landesverbandes Thüringen statt. Eine gynäkologische Praxis führt Unterbrechungen durch. Eine Praxis. Weimar hat 64.000 Einwohner. Wie hat der Richter im zweiten Verfahren gegen Christina Hähnel in seiner Begründung der erneuten Verurteilung gesagt, Zitat, nehmen Sie das Urteil nicht als Strafe, sondern als Ehrentitel im Kampf für ein besseres Gesetz. Also der Kampf geht weiter.
Jetzt lese ich noch ein bisschen und dann würden wir die Diskussion eröffnen. Es gibt dann in meinem Buch auch ein paar Stellen, wo ich so aus meiner täglichen Arbeit versuche mal zu berichten, weil es gibt so verschiedene Punkte, die mich antreiben, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ein ganz, ganz wichtiger ist, dass ich in meiner Praxis halt eben ständig, eigentlich einmal pro Woche mindestens, Frauen erlebe, die irgendwie fast gescheitert werden oder halt eben ganz viel zeitliche Verzögerungen hatten oder eben halt nicht die Informationen bekommen haben, die sie eigentlich, die ihnen eigentlich, wenn man die Menschenwürde ernst nimmt, die wir im Grundgesetz stehen haben, auch Frauen zustehen sollten. Ja, da gibt's also vom Februar 2018 das Kapitel Die Frauen, die Kinder. Heute kommt die syrische Flüchtlingsfrau. Eine Bekannte, die Nachbarin, begleitet sie. Sie war nicht angemeldet, aber weil bei ihr die Zeit drängt, haben wir sie reingeschoben. Ein Baby im Kinderwagen ist auch dabei. Es guckt mich mit großen Augen an. Es weint nicht. Es ist nicht unruhig. Es ist einfach da. Ich habe gehört, dass Sie in der Klinik in der Nachbarstadt abgewiesen wurden, obwohl Sie dort heute zum Abbruch angemeldet waren und die Frau nüchtern erschienen war. Sie haben dann untersucht und gesagt, dass ein legaler Abbruch in Deutschland nicht möglich sei, die Schwangerschaft sei schon zu weit. Die Frau war rechnerisch in der 12 plus 5. Schwangerschaftswoche nach der letzten Regel, das entspricht 10 plus 5 nach der Empfängnis. Nach der Beratungsregelung ist ein Abbruch in Deutschland bis zur vollendeten 12. Schwangerschaftswoche nach der Empfängnis, also bis zur 14. Woche nach der letzten Regel, straffrei möglich. Man habe ihr dort gesagt, sie solle nach Polen oder Holland gehen. Ich muss so laut lachen, dass ich mir Sorgen um die anderen in der Praxis mache. Polen hat momentan eins der schärfsten Abtreibungsgesetze in Europa. Viele Polinnen kommen zum Abbruch nach Deutschland. Die Zeiten vor 1975, in der in der BRD alle Abbrüche illegal waren und die reichen Frauen nach England und die Armen nach Polen fuhren, sind so lange vorbei, dass sich kaum jemand daran erinnert. Wer erzählt der Frau so einen Schwachsinn? Später rief irgendjemand die Nachbarin der Flüchtlingsfrau an und erzählte ihr, dass es da ja noch eine Frau Hähnel in Gießen gäbe. Da könnten Sie es doch mal versuchen. Und dann sind sie quasi am gleichen Tag wieder losgefahren, das war so eine Stunde Fahrt immer. Als ich die Frau untersuchen will und frage, ob es für sie okay ist, sich vor der Nachbarin auszuziehen, weil die konnte nicht, also die musste dolmetschen, sagt diese, keine Sorge, sie hätten in dem anderen Krankenhaus die Untersuchung im Beisein von 7 weiteren Personen gemacht. Sie seien jetzt schon einiges gewöhnt. Später bei der Anamnese frage ich nach dem Verlauf der Geburt des Kindes. Die Nachbarin erklärt, dass es wohl eine natürliche Geburt gewesen sei, aber keine ganz normale. Das müssen Sie mir dann erklären. Die Flüchtlingsfrau ist nicht verheiratet und hat darum niemanden von der Schwangerschaft erzählt. Die Geburt passierte im Badezimmer und es kam zu einem größeren Dammriss. Zum Glück haben beide es unbeschadet überstanden. Das Badezimmer war nicht im Herkunftsland, nein, das Geschehen ereignete sich in Deutschland. Ich denke an die vielen Eritreerinnen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Sie alle hatten auf der Flucht mehrere Tage im Gefängnis in Libyen zugebracht, wurden dort regelhaft von mehreren Männern vergewaltigt und kamen oft nach einem weiteren Gefängnisaufenthalt in Italien noch gerade rechtzeitig in Deutschland an, um den Abbruch in der gesetzlich vorgegebenen Frist zu schaffen. Viele dieser Frauen sahen aus wie 30 oder 40, dabei waren sie kaum 20. Ich fragte mich, wissen Sie nicht, was Sie erwartet? Doch, sagte mir eine Betreuerin, Sie wissen es. Aber Sie haben keine Chance in Ihrem Land. Also nehmen Sie Gewalt und Todesgefahr in Kauf, mit dem Funken Hoffnung, die Flucht zu überstehen. Aber was, wenn Sie die Frist nicht schaffen? Zum Abbruch nach Holland fahren kommt ja nicht in Frage. Die dürfen ja ihren Umkreis nicht verlassen. Und ich wartete insgeheim auf das erste tote Baby. Das kam dann auch. Die Mutter, eine 23-jährige Eritreerin, wurde vom Landgericht Kiel zu 3 Jahren Haft verurteilt. Das Baby war in einem Mülleimer gefunden worden. Die Politik diskutiert weiter über Abtreibung. Die Gesellschaft diskutiert über Abtreibung. Die Presse berichtet über Abtreibung. In Leipzig habe ich mit Katja Krolzig-Mathé eine Veranstaltung gemacht. Von ihr habe ich die 4 Eigenschaften der Abtreibung für meine Vorträge übernommen. Sie stammen von dem französischen Soziologen Luc Boltanski. Die 4 Eigenschaften der Abtreibung. Abtreibung ist eine selbstverständliche Praktik, deren Möglichkeiten zu allen Zeiten und überall bekannt waren und sind. Abtreibung ist ein Gegenstand allgemeiner Missbilligung. Abtreibung ist ein Gegenstand allgemeiner Toleranz. Und Abtreibung ist fast vollständig von der Sphäre der Darstellung ausgeschlossen. Und für dieses Ausschließen aus der Sphäre der Darstellung haben wir einen extra Paragraphen in Deutschland, der heißt 219a. Dann würde ich zum Ende kommen Und das Zweite oder ja, das Zweitwichtigste, was mich bestätigt, daran weiterzumachen und dass es richtig ist, sind die vielen, vielen UnterstützerInnen, die mich ermutigen, weiterzumachen. Und es kamen dann immer auch mal so Drohmails, da lese ich jetzt mal keinen vor, da ist ja auch ein bisschen was drin in dem Buch und das ist sicher auch ein großes Thema, die Abtreibungsgegner, auch ein politisches Thema, auch die Verflechtungen zu den Rechtspopulisten und deren Frauenbild. Aber ich lese jetzt mal von den Zuschriften, die ich so bekomme, von, das sind jetzt gerade Zuschriften von Frauen, ich bekomme auch von Männern Zuschriften, noch drei vor und dann können wir diskutieren. Sehr geehrte Frau Hähnel, Sie kennen mich nicht und ich Sie eigentlich auch nicht, aber Sie sind leider populär geworden. Ich bin mit Ende 20 im letzten Jahr trotz Gynefix völlig überraschend schwanger geworden. Ganz zu Beginn einer neuen Ausbildung, ohne tragfähige Beziehung, kurz nach einem weiten Umzug und ohne die Stabilität in meinem Leben, die ich meinem Kind wünsche. Ich bin sicher, Sie kennen hunderte solcher Geschichten und wissen, was für eine furchtbare Situation das sein kann. Ich lebe in Südbayern und die Ärztin im Krankenhaus, die die Schwangerschaft festgestellt hat, hatte keinerlei Verständnis dafür, dass ich mich nicht nur freute und einen Abbruch in Erwägung zog. Die einzige Information, die ich von ihr bekam, war, dass weder in diesem Krankenhaus noch sonst hier in der Gegend ein solcher Eingriff durchgeführt werde und ich dann nach Salzburg oder so gehen müsse. Der Preis für einen Schwangerschaftsabbruch liegt dort bei ca. 800 Euro. Es gibt hier näher als 1,5 Stunden Autofahrt, keine Pro-Familia-Stelle und die einzige anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatung wird von der nächsten Gemeinde getragen. Die für mich ganz überraschend einfühlsame, freundliche Beraterin hat mich dann informiert, dass in München, 1,5 Stunden Autofahrt entfernt, die nächsten Praxen zu finden seien, die Abbrüche durchführten. Es sind zwei, beide von Männern geführt. Die, bei der ich landete, gehörte einem Gynäkologen, der schwerpunktmäßig Schönheitsoperationen an Frauen durchführt. Wartezimmer und Empfangsbereich waren gepflastert mit Broschüren über Weiblichkeit in ihrer schönsten Form, in Klammern Brustvergrößerung, und Bild-Tittenbildern, ernsthaft. Der Arzt riet mir, ich solle mich nach dem Eingriff mal vernünftig über Verhütung aufklären lassen. Die Gynefix, die mir von einer Gynäkologin vor 2,5 Jahren empfohlen und für 300 Euro gelegt worden war und die laut Pearl-Index zu den sichersten Verhütungsmethoden gehört, sei ja bekanntermaßen unsicher und er als Gynäkologe müsse immerzu die Folgen davon tragen, dass Frauen nicht ordentlich verhüten. Nach dem Eingriff konnte mir nicht einmal jemand sagen, ob alles komplikationslos gelaufen war und ich voraussichtlich wieder schwanger werden kann, nachdem ich unterschrieben hatte, möglicherweise unfruchtbar und suizidal zu werden. Der ganze Abbruch war ein ziemlicher Horror für mich und ich hätte mir gewünscht, eine Ärztin wie Sie in der Nähe zu haben, zu der ich Vertrauen hätte haben können und die sachlich vielleicht sogar einfühlsam ist und mir Informationen zur Verfügung stellt oder Fragen sachlich beantwortet. Auch das war bei mir leider nicht der Fall. Ich bin Ihnen unbekannterweise aus der Ferne dankbar dafür, dass Sie diesen Prozess mit allen Anstrengungen, Frustrationen und der Arbeit und Energie, die dazugehört, auf sich genommen haben. In der Hoffnung und eigentlich der Überzeugung, dass Sie spätestens beim Bundesverfassungsgericht einen Freispruch erzielen werden und eine so wichtige Debatte und öffentliche wie politische Diskussion ausgelöst haben, die für so viele einzelne Frauen von so immenser Wichtigkeit ist. Ich bin Ihnen dankbar für den Kampf um Rechte, die längst selbstverständlich sein sollten und für die Kraft, die Sie dabei haben. Obwohl schon Ihre Arbeit an sich sicherlich äußerlich wie innerlich anspruchsvoll genug ist. Bitte tun Sie weiter, was Sie tun. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sehr geehrte Frau Hähnel, bitte geben Sie nicht auf. Haben Sie weiterhin Mut und Kraft für Ihre gute Sache. Meine Mutter ist 1954 mit 34 Jahren an einer Abtreibung gestorben, die sie selbst vornehmen musste, um nach sechs Kindern keine weiteren einem soziopathischen Vater auszusetzen. Sehr geehrte Frau Hähnel, ich habe von dem Urteil gehört, es tut mir sehr leid für Sie. Ich bin 77 Jahre alt, zwei Kinder, zwei Enkel. Im Jahr 1971 wurde ich leider wieder schwanger. Zwei Kinder hatte ich bereits, es war sehr wenig Geld da und ich war wegen meiner Bronchitis sehr schwach geworden. Kein Arzt wollte mir damals helfen und somit kam ich dann im dritten Monat zu einem sogenannten Engelmacher. Gerade noch bin ich damals mit dem Leben davongekommen. Es war grauenvoll, ich war am Verbluten. Dieser Paragraph ist altmodisch und vor allem frauenfeindlich, er gehört abgeschafft. Sie sind eine sehr tapfere und mutige Frau, weiter so. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und alles Liebe und Gute für die Zukunft. Und jetzt der letzte. Als ich in einem Interview las, wie Frau Hähnel über sich selbst sagte, sie sei Marathonläuferin und habe grundsätzlich einen langen Atem, war ich erfüllt von Kraft und Mut. Danke für die Energie. Und ich gebe auch nicht auf.
Also ihr beiden seid ja wirklich beeindruckend und ich hatte ja schon gesagt, wenn die beiden lesen, dann wird hier auch Gänsehaut-Feeling im Raum sein. Ich finde ja, die Paragraphen 219 und 218 sind einfach nur die versuchte Herrschaft über die Frau. Also was anderes kann man das überhaupt nicht beschreiben. Und ich habe euch vorhin eine kleine Geschichte erzählt. Ich erzähle das hier auch gerne nochmal. Wir haben ja das Wahlkreisbüro Redbox hier in Erfurt. Und auch wir haben ja die Erfahrung gemacht, das, was ihr beide beschrieben habt, dass es sich wieder häuft und wieder beginnt, dass der Übergriff auf den Körper der Frau gewollt ist und wieder dafür gestritten wird. Also du hast es ziemlich deutlich gemacht, auch in der Geschichte. Wir haben 2014 eine E-Mail bekommen von den sogenannten Lebensschützern. Wir sollten uns doch an dem Marsch des Lebens für das Leben in Berlin beteiligen. Wir haben geantwortet mit euren antifeministischen Dreck könnt ihr von euch behalten. Das hat uns einen riesen Shitstorm eingebracht. Aber jetzt ist Ruhe, wir haben nie wieder Post bekommen. Ich will damit einfach nur sagen, ich teile eure Auffassung, dass wir Frauen beziehungsweise wir alle um die Rechte der Frauen wieder neu kämpfen müssen. Aber wie erklärt ihr euch beide, dass man damit immer wieder von vorn anfangen muss?
Ja, weil das ist eine existenzielle Urfrage, Macht über Frauen. Frauen ohnmächtig machen, ihnen zeigen, dass man Macht über sie hat. Und wenn du sagst, Lebensschützer marscht nach Berlin 2014, möchte ich nur mal darauf hinweisen, gestern oder vorgestern, hat der wieder stattgefunden in Berlin. Und es gibt unterschiedliche Zahlen in den Zeitungen. Ich habe in der Süddeutschen gelesen, der Marsch der Lebensschützer wäre von weniger Menschen durchgeführt worden als die Gegendemonstration. Es gibt aber andere Berichte, die sagen, das stimmt nicht. Wie auch immer, es waren Tausende, ob 4.000 oder 6.000, die gestern 2019 in Berlin diesen Lebensschützermarsch wieder gemacht haben. Und das zeigt deutlich, dass das Thema eben immer wieder kommt. Es ist einmal ein Urthema. Es ist aus meiner Sicht aber auch ein spezifisch deutsches Thema. Also es ist schon auffallend, dass es in anderen westeuropäischen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder England anders gehandhabt wird, obwohl auch da immer wieder solche Rückschritte aufzuzeigen sind. Christina hat Polen erwähnt. In Polen gab es Jahrzehnte eine ganz andere Situation, die man, wenn man in der früheren DDR gelebt hat, gut kannte. Auch da hat sich das wieder geändert. Es ist ein Urthema, die Sexualität, die Fruchtbarkeit der Frau zu determinieren nach männlichen Gesichtspunkten und männlichen Strukturen. Und das haben früher die sogenannten Halbgötter in Weiß, die Ärzte, und die Halbgötter in Rot, das waren die Richteroben, und die Halbgötter oder Götter in Schwarz, das waren die Priester. Von diesen drei Figuren ist die Frau umstellt, einer der großen linken Juristen und Schriftsteller hat es in den 20er Jahren Radbruch großartig beschrieben, und das finden wir immer wieder. Und wenn bei den Weißkitteln, also bei den Halbgöttern in Weiß, Halbgöttinnen in Weiß auf einmal einen anderen Weg gehen, dann kommen die Juristen. Die Kirche ist etwas abgemeldet, aber ist natürlich durch die Lebensschützer, die ja auch einen sehr evangelikalen Hintergrund, also einen religiösen oder pseudoreligiösen Hintergrund haben, wieder vorhanden. Es ist ein Urthema. Es ist ein Urthema, und in Deutschland wird es eben noch ganz besonders geführt, weil immer noch eigentlich dieser Kampf des Untertanenstaates und des faschistischen Staates bei uns im Undercurrent wirksam ist.
Ich glaube, es vieles so gesagt. Ich habe eine andere Frage an dich, Christina. Jetzt haben sich ja SPD und CDU geeinigt, der Paragraph ist abgeändert, 219a. Und auf der Homepage der Bundesärztekammer werden jetzt Arztpraxen veröffentlicht, die Abtreibungen vornehmen. By the way, in Thüringen sind 7, ganze 7 in Thüringen. Ich meine, wir haben auch über 2 Millionen Einwohner und wahrscheinlich 50% Frauen. Insofern ist das ja schon eine Nummer. Aber andererseits war das ja auch eigentlich immer eine Forderung von Abtreibungsgegnern, diese Ärzte, diese Praxen zu benennen. Wie bewertet ihr jetzt den Kompromiss dieser beiden Parteien? Oder du, Christina? Und was macht das eigentlich jetzt mit deiner Praxis zum Beispiel?
Also wir haben ja sehr, sehr schnell, sehr deutlich gesagt, dass wir es nicht für einen Kompromiss halten, sondern meiner Meinung nach hat sich auch in der CDU quasi die Lebensschutzfraktion durchgesetzt, und es war ein Versuch, sich nach rechts zu bewegen, um quasi die Wählerschaft am rechten Rand zu befrieden. Ich halte es nicht für einen Kompromiss. Der 219a ist an einer kleinen Stelle liberalisiert worden, nämlich dass Ärztinnen und Ärzte jetzt sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen. Und er ist an einer anderen Stelle verschärft worden, die aber nicht wahrgenommen worden ist, die spätestens in der juristischen Auseinandersetzung aber interessant sein kann. Und zwar hat ja der 219a in der Überschrift das Wort Werbung, und nachher im Text steht, wer das anbietet, ankündigt an Preis seines Vermögensvorteils willen, also die Ärztinnen und Ärzte, der wird verurteilt. In meinem Fall hätte die Richterin mich freisprechen können, also sie hätte diese Freiheit gehabt, das Gesetz teleologisch auszurichten, also sich zu fragen, was kann der Gesetzgeber gemeint haben mit dem Wort Werbung. Nämlich so eine Plakatwand, oh, Jovim macht es gerade jetzt in Social Media, kann man das nachgucken, wie sähe denn Werbung zum Thema Abbruch aus, ja? Und dann hätte sie sagen können, nee, die Homepage von Christina Hähnel ist sachlich und seriös, so wie es auch im Gerichtsurteil steht. Aber sie hat dann gesagt, ja, die Informationen sind sachlich und seriös, und deswegen wird sie wegen Werbung verurteilt, was ja weder ein Jurist noch ein normal denkender Mensch sich logisch erklären kann. Ist ja völlig unlogisch. In der Neufassung des 219a, unterschrieben von den meisten, bis auf ein paar Ausnahmen, SPD-Angehörigen und CDU/CSU, steht jetzt drin, wenn Ärzte informieren, darüber hinaus, dass sie Abbrüche machen, also irgendwelche Informationen über die Methoden geben oder Risiken oder sowas, dann machen sie sich strafbar nach 219a. Damit ist diese etwas weitere mögliche Auslegung weg. Und die hätte mich zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht als möglichen dritten Weg, eventuell hätten die diesen Weg gehen können, sagen, ja, okay, wenn jemand sachlich informiert, dann ist es keine Werbung. Das ist jetzt raus, und das ist eine Verschärfung und Zementierung des Gesetzes. Ansonsten war eigentlich von Anfang an klar, und es ist auch passiert, und alles, was in der Öffentlichkeit dargestellt worden ist, war halt der Versuch, die Bewegung zu befrieden, was ja nicht geklappt hat. Die ist ja dann gerade erst recht entstanden. Der Versuch, den 219a zu erhalten, Warum auch immer. Also ich glaube nicht, dass die meisten wirklich selber daran glauben, dass der irgendeinen Sinn macht. Es hat eine Anfrage gegeben im Bundestag. Kann die Regierung nachweisen, dass man dadurch irgendwie Leben hat, ungeborenes Leben hat schützen können? Das hat die Regierung nie interessiert. Darüber konnte sie auch keine Antwort geben. Also dieses Argument, der 219a dient dem Schutz des ungeborenen Lebens, was sowieso fragwürdig ist, lässt sich überhaupt nicht belegen, nicht wissenschaftlich, nicht gar nicht. Ja. Und dennoch hat man daran festgehalten, einfach ja aus Angst vor den fundamentalistischen Kräften. Und alles, was dann darum gruppiert worden ist, nämlich diese Listen zum Beispiel oder die Informationen, die die Bundesärztekammer ins Netz stellen soll, sind natürlich Flickwerk und waren eigentlich von vornherein quasi, wenn man sich, also die waren ja nicht dazu gedacht, wirklich die Informationen zu verbessern. Ja, das hast du ja auch gesagt, das Wissen darum, dass die Informationen nicht da sind, dass die Ausbildung nicht da ist, dass die Versorgungslage für die Frauen schlechter wird und dass es sowieso keine Notwendigkeit für eine staatliche Zensur gibt. Warum soll man denn Frauen Informationen vorenthalten, nur weil sie hormonell gestört sind, wenn sie schwanger sind? Dann kann man ihnen auch das Wahlrecht wegnehmen. Ja, wenn sie jeder schwangeren und stillenden Frau, die steht ja voll unter Hormonen, ja, wie soll die denn vernünftig wählen gehen? Ja, also so, ne? Diese Unlogik. Also das war von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. So eine zentrale Liste kann gar nicht funktionieren. Also es ist eine Riesenarbeit, ja, sowas herzustellen. Und es gibt eben viele von uns, die sagen, wir wollen auch nicht auf die Liste, wir wollen nicht auf diese Pranger. Wir haben ja schon ewig diese Babycast-Liste, wo wir sowieso am Pranger stehen und wo Frauen ja auch schon lange immer drauf gehen. Es gibt inzwischen ganz gute, keine deutschen Websites, ja, aus Österreich gibt's eine gute Website, wo man Adressen findet mit Informationen, was Frauen wirklich brauchen, was kostet der Abbruch, welche Methoden werden angewandt, bis zu welcher Woche machen Ärzte Schwangerschaft, da war dieser Fall, wo die Frau beinahe gescheitert wäre, ja, das ist ein ganz wichtiges Versorgungsproblem, dass viele Ärzte sagen, ich mache das nur bis zur 10. Woche, danach mache ich das nicht, das sind die Informationen, die die Frauen brauchen und die Zeit läuft ja, die Uhr tickt, ja, und das kann so eine Liste gar nicht leisten. Und die ist unvollständig und die wird auch nie wirklich vollständig werden.
Darf ich dann noch mal was dazu sagen? Wir haben uns vorhin unterhalten zu diesem Stichwort, was ist werbend oder was ist Werbung in dem Fall? Es wird sowohl, wenn du sagst, narkosefrei als Werbung angesehen, als auch wenn du sagst, unter Narkose. Also man als Arzt gibt man eine ärztliche Methode als Information raus und die stellen sich hin und sagen, also narkosefrei, das ist Werbung, das ist sozusagen Propaganda, marktschreierische Werbung, das darf nicht sein. Und von daher denke ich in der Tat, es gibt überhaupt keinen anderen Weg, als diesen Paragraphen 219a zu streichen, ihn abzuschaffen, wenn man ihn im Text verändert, ist das immer eine Sache der Interpretation, also wieso zum Beispiel narkosefrei plötzlich eine marktschreierische Werbung ist, kommt zu mir, hier passiert es narkosefrei. Deswegen, also es daran rumzulaborieren, ja, an diesem Gesetzestext macht aus meiner Sicht, und ich habe mich da mit vielen Juristen beraten, macht keinen Sinn, man kommt da nicht raus. Das Ding muss wirklich weg oder man behält es und wenn man es behält, in welchen abgeänderten Formen auch immer, dann kommt man immer wieder in die Situation, dass über die Interpretation damit Missbrauch und Machtmissbrauch getrieben werden kann. Und da ist einfach kein Rauskommen. Und eins ist vielleicht wirklich noch mal ganz wichtig zu sagen. In Deutschland verbietet die ärztliche Berufsordnung jedem Arzt für seine ärztliche Tätigkeit im Sinne von marktschreierischer Werbung sich zu äußern. Wenn er das macht, ist das ein Verstoß gegen das Berufsrecht und das Standesrecht und er verliert seine Approbation. Das heißt, dieser Paragraph 219a Strafgesetzbuch ist obsolet, er ist gar nicht notwendig, weil es ist verboten, in werbender Form für ärztliche Leistungen sich einzusetzen.
Bevor ich jetzt ans Publikum gebe, und ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen, dass gleich Steffi mit einem Mikro rumkommt, habe ich noch eine kurze Frage. Abtreibung werden ja oft so ein bisschen als Nischenthema betrachtet. Ihr habt gesagt, als Tabuthema. Aber mich würde mal deine Einschätzung interessieren, wie viele Frauen, also anteilsmäßig, betrifft das eigentlich in ihrer Biografie? Ich habe ja eher den Eindruck, es ist fast bei jeder Frau mal der Fall.
Ja, die Zahlen schwanken ein bisschen. Es ist der häufigste chirurgische Eingriff in der Gynäkologie. Deswegen ist es auch so irre, dass es nicht gelehrt wird an den Unis. Aber das gehört eben zu dem Tabu. Und die Zahlen schwanken so ein bisschen. Also es waren immer mal die Zahlen, jede zweite, jede dritte Frau weltweit hat mindestens einen Abbruch in ihrem Leben. Momentan sind wir bei den gemeldeten Zahlen dann bei 4, jede vierte in Deutschland. Aber es werden auch wahrscheinlich nicht alle Abbrüche gemeldet. Also ich denke, so mit jeder zweiten, jeder dritten kommt man ganz gut hin. Also es ist im Grunde was, was alle betrifft. Ja, also jeder kennt jemand, man weiß es vielleicht nicht.
Vor. Man hat immer gesagt, das sei eine Sache des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Ja, früher waren die Zahlen viel höher natürlich, ne, weil die Abtreibung noch schlechter.
Es ist eben nach wie vor.
Das wollte ich mit dieser Frage erfragen. So, gibt es denn Fragen?
Also wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem Urteil? Bin ich da richtig... Ihr seid auf der Spur zum Bundesverfassungsgericht. Und das wäre ja auch wirklich mit all den Unterstützern in diesem Land, hier sind ja ganz viele heute, eigentlich auch notwendig, dass nicht nur 219 auch damit gleich 218 gestrichen wird. Ein für alle Mal.
Also die rein... Also meine persönliche juristische Situation sieht so aus, dass durch die Änderung des 219a jetzt leider beim OLG eine kleine Schleife reingekommen ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt, was hätte eigentlich das Urteil bestätigen müssen und dann wäre die nächste Instanz für mich das Bundesverfassungsgericht gewesen, hat gesagt, naja, uns liegt jetzt die Homepage von der Frau Hähne nicht wirklich vor und als Juristen können wir auch nicht irgendwie ins Netz gehen. Also so haben sie es nicht gesagt, aber so ist es mir juristisch erklärt worden. Deswegen müssen wir nochmal nach Gießen zurückverweisen und die Gießener müssen jetzt nochmal entscheiden, ob die Frau Hähnel nach wie vor gegen das Gesetz verstößt, was aber logisch, also was klar ist. Dadurch, dass ich Informationen gebe, verstoße ich gegen den Paragraph 219a, weil ich ja deutlich mehr sage, als dass ich Abbrüche mache. Und es hat inzwischen ja auch zwei Prozesse noch gegeben, der eine in Kassel, wo das eingestellt worden ist mit den Kasseler Ärztinnen, die hatten geschrieben, Abbrüche medikamentös oder operativ. Das ist irgendwie eingestellt worden nach dem 219a. Die wollten aber unbedingt eingestellt werden. Und Berlin, die beiden Ärztinnen mit dem narkosefreien, medikamentösen Abbruch, die sind beide jetzt verurteilt worden nach dem 219a. So dass es klar ist, ich muss verurteilt werden. Den geht's wieder zum OLG und ich habe leider noch keinen Termin. Und danach erst komme ich zum Bundesverfassungsgericht. Und es gibt noch noch einen anderen Weg, dass wir auch zum Europäischen Gerichtshof dem Gericht vorgeschlagen haben, Sie können es auch gleich dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das Gericht das macht, weil das für so Gerichte immer viel Arbeit bedeutet. Und die Einschätzung von vielen namhaften Juristinnen ist, dass der 219a eine gute Chance hat, gekippt zu werden, weil er halt mit dem Grundgesetz, also weil es wirklich schwierig ist, ihn mit dem Grundgesetz zu vereinbaren. Beim 218 sehen das nicht alle so rosig. Mein juristisches Vorgehen wird schon so sein, dass ich mich hauptsächlich, wie auch in der politischen Diskussion, auf den 219a konzentriere, aber so eine offene Möglichkeit schaffen werde juristisch, dass die Richter, wenn sie wollen, die können quasi machen ein bisschen, was sie wollen, auch beim Bundesverfassungsgericht, diese Frage aufgreifen können. Aber man muss sich andererseits auch vorstellen, beim Bundesverfassungsgericht sitzen 8 RichterInnen, die sind von CDU und SPD dahin berufen worden. Also wir haben da nicht ganz vielleicht momentan auch das Bild, was die Gesellschaft abbildet. Also die Chancen sind gut, aber und es muss dahin. Also woanders lässt sich das nicht klären. Ja, aber es kann eben sein, es dauert noch ein bisschen.
Die Lösung, die wir momentan haben für wie war das, straffreien Abbruch,
aber
sagt ja unter anderem auch, dass der Gesetzgeber es mindestens für jede Frau, die in einer Konfliktsituation steckt, eigentlich medizinische Hilfe benötigt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bei 2 Millionen Thüringer gibt es 7 Stellen?
Es gibt sicher mehr, aber die sind nicht alle auf der Liste.
Unterrepräsentiert.
Aber unterrepräsentiert auf jeden Fall. Und dieser Staatsauftrag, also da gibt es ja noch verschiedene Untergesetze und Schwangerschaftskonfliktgesetz und so, wo das alles festgelegt ist. Der Staat muss ein ausreichendes, flächendeckendes, ambulantes und stationäres Angebot vorhalten. Das interessiert den Staat nicht. Das macht er nicht. Also wir haben in Niederbayern die Situation, gibt es einen Arzt über 70, der noch Abbrüche macht, weil er keinen Nachfolger findet. Mit einer Methode, also, und es gibt viele Ärzte, die Methoden anwenden, die seit 30 Jahren obsolet sind. Wir haben ganz schlecht, also haben keinen Goldstandard in, was Schwangerschaftsabbrüche angeht in Deutschland. Das interessiert die Politik bisher nicht. Aber es gibt jetzt viele, 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 die den Finger in die Wunde legen und zum Beispiel die Medical Students for Choice oder die kritischen Medizinerinnen in vielen Städten in Deutschland dafür sorgen, dass es in die Ausbildung kommt, dass es behandelt wird, ja, und nicht nur die ethischen Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs, sondern die medizinischen, ja. Es ist keine komplizierte Operation, aber wenn sie nicht gelehrt wird und nicht gelernt wird, dann ist sie für Frauen gesundheitsgefährdend, ja. Und auch in anderen Ländern sterben Frauen nicht an dem Abbruch, sondern sie sterben an den Gesetzen.
Ja. Darf ich da nur noch mal sagen zu dem Satz, es interessiert die Politik nicht. Wie gravierend das ist. Wen in der Politik interessiert das nicht? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und ich will nicht unbedingt, nur bedingt in dem Fall mal ein Wort für die Linke reden. Den Paragraphen 219a, gegen den lagen im Bundestag 3 Gesetzentwürfe von 3 Fraktionen vor. Nummer 1 von der Linken, auch der erste Antrag, Streichung und sozusagen hilfsweise Veränderung des Textes, aber im Grunde genommen Streichung. Von den Grünen mehr oder weniger dasselbe, nicht Streichung, aber so verändert, also dass es eigentlich nach dem berühmten Radio Jerewan-Prinzip eigentlich eine Streichung ist, aber verbal wird es nicht so genannt. Von der FDP auch eine ersatzlose Streichung. Hätte die SPD-Fraktion im Bundestag im Jahre 2018 sich für einen dieser 3 Gesetzentwürfe entscheiden können oder eine Zusammenfassung dieser 3 Gesetzentwürfe sich zu eigen gemacht, dann wäre der Paragraph 219a so gut wie weg. Er wäre vom Bundestag es hat eine Mehrheit im Parlament gegeben. Also so viel zum Thema, die Politik interessiert sich dafür nicht. Wer sich militant ideologisch dafür interessiert, ist die CSU, CDU und die SPD, die einfach das Spiel der CSU, CDU mit faulen Kompromissen mitmacht. Also ich finde schon, so viel muss man sagen, aus der Kenntnis auch der parlamentarischen Arbeit, es ist nicht die Politik als Abstraktum, sondern es ist Parteipolitik und man kann sie ganz genau beschreiben und analysieren.
Dann differenziere ich noch mal meine Aussage ein bisschen. Menschen, die in der Regierung sitzen und die für die Versorgung der Bevölkerung zuständig sind, die haben die ganzen letzten Jahre diese Versorgung und ihren Staatsauftrag schleifen lassen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen verallgemeinert ausgedrückt. Ja.
Das war keine Kritik.
Ja, nee. Aber es ging ja um diese Frage, wo es um die konkrete Versorgung ging. Und das muss man einfach so ganz klar sagen. Die Macht haben oder die das Sagen hatten in den letzten Jahren, die haben bewusst dafür gesorgt oder es einfach schleifen lassen. Also nur mal als ein Beispiel, vor 30 Jahren, als ich diese Auseinandersetzung in Gießen hatte mit dem Pro Familia Zentrum, dann war als eine gewollte politische Situation, es stand im Parteiprogramm der SPD, es stand im, da gab es die erste SPD-Grüne mit Joschka Fischer und Turnschuh und so, diese Situation, da waren diese Zentren, wo man Abtreibung und Beratung unter einem Dach hat, politisch gewollt. Ja, das ist gerade mal 30 Jahre her, ja, und es ist inzwischen nicht mehr zulässig, ja, alles abgeschafft und es werden immer weniger Ärzte, von den 2000 sind es jetzt gerade mal noch 1200, ganz bundesweit, und es werden immer weniger und ganz viele sind über 70 und machen es eigentlich nur noch, weil sie niemand anders finden und weil sie irgendwie so ein soziales Gewissen haben, ja. Und das ist die Situation, ja.
Ja, oder es gibt so Art Fließbandkliniken. Also der sehr liberale Hamburg, das vor zig Jahren eine andere Situation hatte, da machen auch immer weniger Ärzte Abbrüche, Schwangerschaftsabbrüche. Es gibt aber in Altona eine Klinik, die macht das nur. Und die macht das sozusagen, also als ein Zentrum dass das eigentlich nicht das Humane für Frauen sein kann, steht ja doch irgendwo außer Frage, selbst wenn man dankbar ist, dass es diese Adresse gibt und dass man da hingehen kann und dass das dann da sozusagen auf jeden Fall wenigstens gemacht wird.
Vielleicht gibt es noch Fragen. Ich hätte noch mal eine Frage zu den Gesetzen oder Berufsordnungen, die wir da hatten. Und so ein bisschen um das Thema Ohnmacht. Ich weiß nicht, vielen von uns, die sich feministisch irgendwie engagieren oder belesen, da gibt es so einen Moment der Ohnmacht. Und bei mir ist das passiert, als ich mich zu diesem Artikel informieren wollte und ich auf die ärztliche Berufsordnung gestoßen bin, die erstmal klar macht, was eigentlich Werbung und was Information ist. Und dann bin ich auf den Zungenbrecher des Schwangerschaftskonfliktgesetzes gestoßen, auch Artikel 13, den hatten Sie vorhin, Frau Jene, schon erwähnt, wo eigentlich auch drinsteht, dass das Land gewährleisten muss, dass das und das sichergestellt ist. Wir hatten es vorhin auch, wenn man auf dem Land lebt und dann muss man 1,5 Stunden fahren und dann muss man noch zum anderen Arzt. Das kann ja alles irgendwie nicht so sein. Und ich dachte mir, nachdem ich diese zwei Sachen gelesen hatte, was ist eigentlich los mit denen? Dieser Artikel 219a, der ist ja total obsolet. Mhm. Und das war dann so ein Moment, da hat man so rationale Argumente. Und dann kommt aber irgend so ein hirnrissiger Scheiß und irgendwas mit, ja, ist, ne? Dass wir dann hormonell irgendwie fehlgesteuert sind oder whatever. Und das war für mich so ein Moment, der sehr, sehr lange gedauert hat, um da wieder rauszukommen, weil ich mir so dachte, ich habe hier die total rationalsten Argumente, warum dieser Artikel scheiße ist. Und mir wird da immer nicht zugehört. Und da würde mich einfach persönlich interessieren, wie war da Ihr Moment auch dieses Herauskommens wieder zu sagen, ich krieg das trotzdem hin, auch wenn es den anderen eigentlich scheißegal ist, was da drin steht in den anderen Gesetzbüchern.
Naja, bei mir ist das schon auch die Wut, ja. Also die so eigentlich immer stärker wird. Und jedes Mal, wenn ich in der Praxis sitze und wieder so eine Frau kommt, die wirklich so verarscht worden ist, ja, den kriege ich wieder so einen Prass und das wird irgendwie immer doller. Das hört so gar nicht auf. Und ich erlebe das jetzt ja bei den Veranstaltungen auch immer, dass so ganz viele junge Frauen mit genau so diesem Gefühl kommen, so denken, was, das kann doch überhaupt nicht sein und jetzt reicht's, ja. Und dann kommen zum Beispiel, habe ich vorhin die Geschichte erzählt, in Nürnberg bei einer Lesung eine über 80-jährige Frau zu mir, arbeitet sich so durch am Ende der Veranstaltung und gibt mir so einen Briefumschlag in die Hand. Und erst abends, als wir dann noch beim Essen sitzen, mache ich den auf, da hat sie 500 Euro reingetan. Ja? Mit Vornamen, ich weiß nicht, wie sie heißt. Kann sie nicht mehr erreichen, mich bedanken. Und ich weiß, also ich spüre sehr deutlich, dass ich da einen Auftrag habe. Ja? Und das macht mich einfach aber auch glücklich und stark, dass ich so merke, das gibt jetzt genug Leute, die genug Wut haben, um zu sagen, es reicht. Und dann gab es ja auch zufällig eben diese Gießener Heike Spohr, die dann im Dezember schon, nachdem dieser Gesetzentwurf direkt vor Weihnachten kam, das wird ja immer so gemacht, ne? Wenn man was will, was untergeht, dann macht man es vor Weihnachten und oder Sommerpause. Und dann gab es ja noch im Dezember schon die erste bundesweite Aktion, ja, und dann eben auch von Gießen, wo Georg Büchner schon gesagt hat, eine Stadt der hohlen Mittelmäßigkeit. Hat sich ja jetzt irgendwie verändert. Und wir stehen ja auch jetzt vor dem nächsten internationalen Safe Abortion Day, 28.09., ja, wo wir wirklich weltweit und auch bundesweit in bisher schon 35 Städten Aktionen haben von Bündnissen, Pro-Choice-Gruppen, die sagen, es reicht. Das war genau dieses es reicht, ja, und dann eben auf die Straße gehen für unsere Rechte. Und das ist so eine breite Bewegung. Das, ja, war das eine Antwort?
Guten Abend. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind und die Lesung für uns halten. Ich würde gerne wissen, wenn wir jetzt heute nach Hause gehen, was können wir tun, um Sie zu unterstützen und für die Sache? Was sind da Ihre Ideen?
Also was mich im Moment schon wieder umtreibt, ist, dass die Abtreibungsgegner gerade auch sich so stark machen. Es gab jetzt in Gießen die Situation, dass die mit diesem Pro Femina, das soll extra so klingen wie Pro Familia, ist eine Beratungsstelle der Abtreibungsgegner, die den Frauen, also die bewusst die Frauen in die Irre leiten wollen. Also wenn Frauen das nicht verstehen, dann gehen sie dahin, denken, sie kriegen die Bescheinigung, aber sie kriegen die Bescheinigung nicht. Und die werben gerade im Moment in Gießen, weil ich da halt bin, mit so großen Plakaten an Bussen. Und das hat einen riesen Aufstand gegeben. Ja, und man versucht jetzt gerade wieder über die Stadtwerke, dass man diese Verträge zurückzieht. Aber also die werden ganz stark. Da ist eine richtige Bewegung hinter. Und es ist wirklich interessant, sich da auch mit auseinanderzusetzen, wie diese Verknüpfung von diesen Fundamentalisten und was das für ein Frauen- und Familienbild dahinter steht, was diese Gruppierungen wirklich wollen, also Antidiskriminierungsgesetze abschaffen, Scheidung abschaffen, Abtreibung sowieso ganz abschaffen. Und das sind mehrere Gruppierungen, die da mit drin arbeiten. Und die sind ganz breit im Netz. Da stehen auch Gelder dahinter und die verbreiten sich. So, also jede hier im Raum und jeder darf straffrei, sei denn es jemand dabei, der Abbrüche macht, Informationen ins Netz stellen. Also jeder, der eine Homepage hat oder irgendwie ein Pro-Choice Bündnis, irgendwas, Informationen ins Netz stellen, das teilen. Das ist das, wo die Frauen, die geraten zunehmend mehr wieder auf diese Abtreibungsgegnerseiten mit diesen schrecklichen Bildern, weil die einfach unheimlich breit im Netz sind. Erfahrungsberichte ins Netz stellen, ja. Also viel, viel teilen, viel Informationen. Dann gerne am 28.09. gibt es, glaube ich, eine Aktion von Pro Familia auf einem Platz. Vielleicht mag es gleich noch jemand genau sagen. Und dann könnte irgendwann die Situation eintreten, dass wenn ich beim Oberlandesgericht letztlich verurteilt werde, dann muss ich zahlen. Ich habe dann ein Unterstützungskonto, da will ich jetzt gar nicht für werben, da ist genug Geld drauf auch momentan, aber dann werde ich mir es nicht leisten können, meine Informationen noch auf der Homepage zu haben. Und für diesen Fall, wo ich jetzt noch nicht weiß, wann das sein wird, weil ich ja immer wieder angezeigt werde und dann immer wieder zahlen muss, die bluten mich ja aus dann, würde ich mich natürlich freuen, wenn es Menschen gibt, ohne dass ich das jetzt empfehlen möchte hier, oder dass ich das nachher weiß überhaupt, wenn meine Informationen dann nicht so im Nichts verschwinden. Ja, also das würde mich dann sehr freuen. Ja, genau. Aber diese Informationen überhaupt teilen, das wäre mal so das Erste. Und sprechen. Reden hilft gegen Zensur.
Ja, also die Frage kam ja jetzt schon auf, wir beteiligen uns auch, wir in Erfurt, ich arbeite in der Pro Familia Schwangerschaftsberatungsstelle, ich und eine Kollegin haben zumindest in der Kürze der Zeit jetzt schon mal einen Informationsstand organisiert, den wir am Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Kronkasse haben werden, und es wäre schön, wenn von den jungen, engagierten Menschen vielleicht irgendjemand noch Lust hat mitzumachen und da sich in irgendeiner Art und Weise dran zu beteiligen, dann ja, vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit uns. Der Infostand ist von 10 bis 15 Uhr in der Krongasse, ein attraktiverer Platz, war leider nicht mehr zu finden, was wahrscheinlich auch mit den kommenden Wahlen zu tun hat. Genau. Und ja, genau, also wer Interesse hat, wir können uns dann gerne noch irgendwie connecten, das wäre toll, wenn dann noch der ein oder andere Lust hat, was mit auf die Beine zu stellen.
Ja, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die Interesse haben, ein Bündnis zu gründen hier in Erfurt oder eine Aktionsgruppe oder was auch immer. Also bei uns sind auch die Omas gegen rechts immer dabei und das müssen jetzt nicht nur junge Leute sein. Also zum Beispiel, wenn jemand wirklich engagiert jetzt ist und Wut hat und dann also wir in Gießen haben halt eine Pro-Choice-Gruppe, das ist ein Aktionsbündnis, ein ganz breites Bündnis von verschiedenen Gruppierungen, aber sich da erstmal vielleicht nachher hier noch treffen und Adressen austauschen wäre auch noch eine Möglichkeit.
Und wir haben ja vorhin schon angekündigt, wir haben ja diese Karten, wo jeder und jede Fotos mitmachen kann, die man auch gut über die Social Medias verteilen kann, also umso mehr davon rumgeistern, umso besser und umso größer der Protest natürlich auch erkennbar. Und ich finde das mit dem Bündnis gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht entsteht ja aus dem heutigen Abend auch was sehr Praktisches.
Mhm. Hört sich also an. Und das Buch nicht vergessen. Sehr
lehrend. Das kann man in unseren Weihnachtsbaum legen, oder? Ich sehe keine Wortmeldung, aber ich sehe auch nicht so viel.
Passt ja super.
Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr heute da wart. Sehr beeindruckend. Die beiden signieren jetzt noch das Buch. Dafür müsst ihr das natürlich auch kaufen, ist klar. Na, du auch. Ja? Du kommst dann nicht raus.
Das ist doch schön.
Ich bedanke mich bei allen, die heute da waren. Ich glaube, das war ein sehr erkenntnisreicher Abend nochmal.
Mein erstes habe ich in Nürnberg.
Wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei der einen oder anderen Gelegenheit. Ansonsten einen schönen Abend, einen schönen Nachhauseweg und eine gute Nacht.